Ihr Lieben, wir fahren fort mit unserer Predigtserie durch das Lukas-Evangelium. Und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium, Kapitel 5. Lukas-Evangelium, Kapitel 5. Wir lesen miteinander die Verse 1 bis 11. Und hier heißt es in Gottes unfehlbarem Wort: Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn eindrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Und er sah zwei Boote am See liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmengen vom Boot aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihre Gefährten in den anderen Boot zu kommen und ihnen zu helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. O Herr Jesus Christus, du Herrlicher, du gewaltiger König aller Könige, wie unbegreiflich groß bist du. Und darum kommen wir demütig und ehrfürchtig und wollen von dir lernen und dich anbeten und lernen, dich besser zu verherrlichen durch unser Leben. Und wir bitten dich, hilf uns, dass wir dich jetzt mehr erkennen. Dich mehr erkennen. Und dadurch reich gesegnet sind. Herr, das bitten wir dich, nicht weil wir es verdienen, sondern wegen deiner großen Gnade, Herr Jesus, wegen deiner großen Liebe. Gepriesen sei dein hochheiliger Name. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Lukas berichtet uns Erstaunliches. Er berichtet uns unfassbar herrliche und gewaltige Dinge über Jesus Christus. So hörten wir am letzten Sonntag, dass Jesus Christus göttliche Vollmacht besitzt. Er lehrt in Vollmacht, er treibt Dämonen in Vollmacht aus, er heilt die Kranken in Vollmacht. Kurzum, Jesus Christus hat göttliche Befehlsgewalt und einfach alles muss ihm gehorchen aufs Wort. Aber Lukas, er berichtet uns das nicht einfach, damit wir darüber informiert sind. Nein, du sollst diese Größe Jesu Christi erkennen, damit etwas Großes bei dir im Herzen geschieht. Dass das, was du hier hörst, große Auswirkungen hat in deinem Leben. Damit du all das hörst und sagst: Dieser Christus, von dem ich hier höre, er soll auch mein Herr sein über alles in meinem Leben. Ich will ihm gehören. Ich möchte bei ihm sein. Ich möchte von ihm lernen. Ich möchte ihm nachfolgen. Ja, ich will, dass ihm mein ganzes Leben gehört. Ich will mich ihm hingeben, ihm alles unterwerfen und unterstellen. Anders ausgedrückt, ich möchte von Herzen sein Jünger sein, sein Schüler, sein Nachfolger. Und heute hören wir das erste Mal im Lukas-Evangelium davon, dass Menschen Jesus als Jünger dann nachfolgen. Unser Predigttext zeigt uns auf, was im Leben eines Jüngers, eines Nachfolgers so passiert. Und jeder von uns, wenn wir das betrachten, muss sich fragen, ob diese Dinge auch im eigenen Leben von uns zu finden sind, von denen wir hier hören. Der erste Punkt von heute Abend lautet, erstens, alles beginnt in dem Leben eines Jüngers damit, dass er ein starkes Verlangen danach hat, Jesus Christus zu hören und von ihm zu lernen. Schaut mal Vers 1. Und es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an den See Genezareth stand. Es heißt hier nicht, es gab einen Andrang von Menschen, weil sie Zeichen und Wunder sehen wollten. Es heißt tatsächlich, dieser Menschenauflauf geschah, weil so viele Leute das Wort Gottes hören wollten von Jesus Christus. Und ich sage dir, damit fängt alles an. Erkannt zu haben, dass Jesus Christus die Worte Gottes spricht und dass er nicht einfach ein Lehrer ist neben vielen. Nein, erkannt zu haben, seine Worte sind in Wahrheit Gottes Wort. Alles fängt damit an, zu erkennen, dass Jesus Christus die lebendigen, wahren, ewigen Worte Gottes spricht und ihn darum hören zu wollen, darum einen Drang zu haben, ihn hören und von ihm lernen zu wollen. Eine große Menschenmenge drängte sich um Christus und wollte das Wort Gottes hören. Heutzutage sieht man so etwas nur, wenn die Leute irgendwie auf Schnäppchenjagd sind, so wie jetzt bei Black Friday in Amerika und immer mehr auch hier bei uns. Menschenmassen, die drängeln und sich durchquetschen und rangeln und schubsen, alles nur, um möglichst günstige Produkte und Waren zu erhalten, denn so ist der Mensch. Er strebt nach nichtigen, vergänglichen Dingen, er erkennt nicht, was wirklich ewigen Wert hat. Und wie wunderbar ist es darum zu hören, dass diese Menschenmenge hier danach drängte, Christus zu sehen, um Gottes Wort von ihm zu hören. Und überlegt euch das, das war ein Arbeitstag. Sie hätten sicherlich viele andere Dinge erledigen können. Die Menschen sind doch sonst so beschäftigt. Aber nein, diese lassen hier alle stehen und liegen und wollen Gottes Wort hören. Und sie drängen danach, weil sie anscheinend erkennen, dass sie es brauchen. Damit fängt alles an, dass du erkennst durch Gottes Gnade, was du wirklich brauchst, was wirklich wertvoll ist, was du am allermeisten brauchst, dass du ein geistliches Verlangen hast, danach Gottes Wort zu hören, das du bei und in Christus findest. Etwas, was einen größeren Gewinn hat als irgendein irdischer Besitz oder irgendeine Beschäftigung. Gottes Wort. Wonach drängen denn die meisten Menschenmassen in so vielen sogenannten Gemeinden? Oh, sie drängen herbei wegen der tollen Live-Musik. Oder wegen dem schönen Gebäude, der beeindruckenden Architektur des Gebäudes. Oder weil der Redner so unterhaltsam ist und so humorvoll und so motivierend. Oder weil man einfach in dieser Gemeinde vielleicht so sozial engagiert ist und so viele gute Angebote und Programme für die Kinder vielleicht hat. Ein Jünger kommt zur Gemeinde an erster Stelle, weil er ein Verlangen hat danach, Gottes Wort zu hören. Gottes Wort zu hören. Es geht nicht um Unterhaltung, es geht um Unterweisung, Gottes Wort zu hören, zu lernen, es zu tun. Jesus hatte einst viele Jünger, denen es in Wirklichkeit gar nicht so sehr um Gottes Wort ging. Da haben wir eine Stelle in Johannes Kapitel 6, wo Jesus recht harte Dinge sprach und sie sagten, es ist ein hartes Wort, wer kann das hören? Und da heißt es dann in Johannes Kapitel 6, Vers 66, von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm und sprach, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Nein, ein wahrer Jünger, er weicht nicht von Jesus. Und wie hart und wie unangenehm es sein mag, was man hört aus dem Wort. Man bleibt, denn wohin sonst sollte man denn gehen? Wir haben geglaubt und erkannt, dass Jesus der Heilige Gottes ist. Er spricht die Worte ewigen Lebens. Jünger wollen Gottes Wort hören und lernen. Und möge der Herr es schenken, dass es so einen Hunger nach Gottes Wort wieder gibt in unserem Land. Vor gut 200 Jahren predigte der schwäbische Pfarrer Ludwig Hofacker, ein sehr junger und ein sehr schwacher Mann. Und er predigte in einer Zeit, wo es immer seltener geworden war, wirklich Gottes Wort in den Kirchen zu verkündigen. Und es gab einen Andrang von Menschen. Schon eine Stunde vor Gottesdienstbeginn waren alle Plätze besetzt.
Und es gab auch keine Stehplätze mehr. Die Leute brachten Leitern mit und stellten sie draußen an die Kirchenfenster, um noch irgendwas zu hören. Und es war schwierig für ihn, sich überhaupt durchzukämpfen, dass er zur Kanzel kommen kann. So groß war der Andrang, um Gottes Wort zu hören. Und möge der Herr das erneut schenken in unserem Land. Ja, und mögest du einer von denen sein, die so einen starken Drang haben, Gottes Wort zu hören und darum zu Christus zu drängen. Nochmal Vers 1. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Und er sah zwei Boote am See liegen, die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren, und er setzte sich und leerte die Volksmengen vom Boot aus. Christus tritt also an den See und möchte ein klein wenig mit dem Boot hinausfahren, eben damit die Menschenmenge ihn nicht so bedrängt, dass er sie nicht lehren könnte. Nein, er will predigen, er will, dass alle ihn gut verstehen, und darum fährt er ein Stück hinaus. Und er setzte sich und er lehrte die Volksmenge vom Boot aus. Ein einfaches Fischerboot wird zur Kanzel von unserem Herrn Jesus Christus. Er lehrte sie von einem Boot aus. Gottes Wort, gesprochen aus einem Fischerboot, ist unendlich viel mehr wert als das dämliche Geschwafel, das heutzutage von sich gegeben wird, von prunkvoll vergoldeten und kunstreich verzierten Kanzeln in den eindrucksvollsten Kathedralen unseres Landes. Lieber ein Fischerboot, aber dafür Gottes Wort, als den Kölner Dom und nur leeres Geschwätz. Nein, für wahre Christen ist dies genug. Das ist alles, was unser Herz begehrt. Gib mir Jesus. Lass mich ihn hören, lass mich Gottes Wort unverfälscht hören und ich bin zufrieden, wie auch immer die Umstände aussehen mögen. Christus predigt nicht von einer römischen Galeere aus, ein mächtiges, prächtiges Kriegsschiff, wie es einem Herrscher würdig wäre. Er predigt von einem sehr bescheidenen, kärglichen, schmutzigen Fischerboot. Und doch ist hier mehr Herrlichkeit und Majestät und Reichtum, als alle Herrscher der Welt jemals bieten könnten. Denn hier spricht der Sohn Gottes. Und er spricht Worte Gottes. Hier am Ufer des Sees riecht es nach Fisch, davon kannst du ausgehen. Männer befreien ihre Netze von den Überresten, vom Abfall und werfen all den Dreck auf einen Haufen. Die Umstände scheinen so wenig würdig zu sein, doch Christus macht aus all dem das Auditorium, den Hörsaal des Himmels. Hier spricht der Sohn Gottes, die Worte Gottes. Das ist genug für einen Jünger. Und darum, das ist das Erste, was Jünger Jesu ausmacht. Sie erkennen, Christus redet Gottes Wort und man hat einen starken Drang danach. Ich will ihn hören und man drängt danach. Alles andere wird plötzlich im Vergleich unwichtig. Sag, beschreibt dich das? Bist du jemand, der danach drängt, Gottes Wort zu hören? Jemand, der sagt, ich muss Gottes Worte hören, ich darf es nicht verpassen, ich muss meine Bibel lesen, ich muss zu den Versammlungen kommen, ich darf es nicht versäumen, nicht weil mich jemand drängt, sondern weil in mir ein Drang ist. In mir ist ein Drang, Christus zu hören. Zu wem sollte ich denn sonst auch gehen? Das macht einen Jünger aus. Aber das ist nicht alles. Ein Jünger Jesu hört nicht nur die Worte Jesu. Er will auch alles tun, was Christus sagt. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt. Ein Jünger glaubt Christus und gehorcht ihm aufs Wort. Ab Vers 4. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Siehst du, es ist eine Sache, Christus zu hören. Es ist eine ganz andere Sache, ihm auch zu gehorchen. Es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen einem Zuhörer und einem wirklichen Nachfolger. Der eine hört Jesus bloß, der andere glaubt und gehorcht. Nachdem jetzt Christus aufhörte zu reden, wendet er sich an Simon, dessen Boot er als Kanzel benutzte, Und Christus wendet sich an Simon mit einer Anweisung, die Simon so sicherlich nicht erwartet hätte. Er sagt, Vers 4, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Christus wusste ganz genau, was er hier verlangte. Er hat ja gesehen, die Fischer säubern dort ihre Netze. Das heißt, ihre Arbeit ist vorbei. Sie sind fertig. Und natürlich weiß Christus auch, dass sie die gesamte Nacht hindurch gearbeitet haben. Sie haben sich sehr bemüht, sie haben nichts gefangen. Sie haben alles gegeben, doch ohne Erfolg. Das Ganze war sehr enttäuschend, wirklich frustrierend, so lange so hart zu schuften und nichts ist dabei rumgekommen. Und völlig erschöpft sitzen sie da am Ufer und säubern resigniert ihre Netze. Jetzt ist Feierabend. Sie haben sich abgeplagt für nichts und wieder nichts. Kennst du so eine Frustration? Hast du sowas schon mal erlebt? Plötzlich wendet sich Christus an Simon, Jesus von Nazareth, ein Zimmermann, ein Prediger, und er gibt Petrus, dem Fischer, dem Profi, dem Fischfangexperten, eine Anweisung, wie er seine Arbeit tun sollte. Was? Simon soll wieder hinausfahren auf die Tiefe und wieder die Netze zum Fang herablassen? Versuch dich einmal in Simon hineinzuversetzen. Sie haben gerade aufgegeben. Sie haben gesagt, Männer, es bringt nichts. Sie waren völlig erschöpft. Sie haben die ganze Nacht sich abgeplagt. Und Christus ist kein Fischer. Und er sagt ihm, macht es noch einmal, geht hinaus. Menschlich würde man jetzt sagen, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Was soll das für ein Rat sein? Und man hat keine Lust mehr und keine Kraft mehr und keine Nerven mehr. Und die Erfahrung lehrt uns doch, es ist jetzt völlige Zeitverschwendung. Jeder Fischer würde sagen, ach lass es, vergiss es. Und ja, wir hören so ein bisschen die Skepsis von Simon, aber schaut, Vers 5. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Ja, das macht einen wahren Jünger aus. Ein Jünger ist jemand, der Christus wirklich zum Lehrer und zum Meister hat. Petrus sagt sich, mein Verstand, meine langjährige Erfahrung sagt mir, das macht überhaupt keinen Sinn. Und hinzu kommt, mein Körper ist fix und fertig und sagt mir, bitte tu es nicht. Bitte tu es nicht. Aber Christus, du bist mein Meister. Seht, wer ihn nennt, Meister. Und dieses Wort benutzt nur Lukas. Das ist nicht das Wort Rabbi. Lukas benutzt dieses Wort und es ist ein Wort, das eine Autorität über dich bezeichnet, die dir befehlen kann. Ja, ein Meister. Ein Gebieter. Das macht einen Jünger aus, dass er sich Christus als Autorität wirklich unterwirft und seinen Willen tut. Obwohl man selbst vielleicht eine andere Entscheidung getroffen hätte. Ich meine, Christus war vermutlich jünger als Simon und Christus hatte nicht diese jahrelange Erfahrung, Berufserfahrung als Fischer. Und dennoch ordnet sich hier Simon unter und gehorchte, denn das macht einen wahren Jünger aus. Diese Worte machen die Gesinnung eines wahren Jüngers aus. Aber auf dein Wort will ich. Aber auf dein Wort hin will ich. Du sagst es, ich will es tun. Bei mir, in mir und in meinen Umständen gibt es vielleicht so viele Gegengründe, aber auf dein Wort hin will ich es tun. Ich höre nicht nur, was du sagst, ich tue es auch. Im nächsten Kapitel, dann in Lukas Kapitel 6, Vers 46, fragt Christus, was nennt ihr mich aber Herr, Herr? Und tut nicht, was ich euch sage. Nein, daran erkennst du einen wahren Jünger Jesu. Er drängt nicht nur herbei, um Jesu Wort zu hören. Er will es auch wirklich tun. Und auch dann, wenn es einem schwer fällt. Und für Petrus war es schwer, wieder hinauszufahren, obwohl es so aussichtslos war und so anstrengend war und das Fleisch nicht möchte, der Verstand es nicht begreift und die Umstände widrig sind. Aber das macht einen Jünger Jesu aus, zu sagen, aber auf dein Wort hin. Sag, trifft das auch auf dich zu? Beschreib das dein Leben und deine Einstellung. Dass du sagst, worum es auch geht, Meister, auf dein Wort hin, auch wenn es mir schwerfällt, auf dein Wort hin bekehre ich mich und trenne mich von all diesen vielen bösen Dingen und Sünden und auch bestimmten Menschen, selbst wenn es mir schwerfällt, auf dein Wort hin. Auf dein Wort hin lasse ich mich taufen, egal was meine Verwandten dagegen sagen. Auf dein Wort hin werde ich Teil der Gemeinde. Auf dein Wort hin, auch wenn es manchmal anstrengend ist und es vielleicht nicht immer das Einfachste für mich ist. Auf dein Wort hin gehe ich zur Gemeinde. Auf dein Wort hin lese ich die Schrift, obwohl ich gerade müde bin und erschöpft bin. Auf dein Wort hin liebe ich zurück und segne, auch wenn ich manchmal ungerecht behandelt werde. Auf dein Wort hin gebe ich und vergebe ich. Auf dein Wort hin mache ich dich bekannt, obwohl es mir schwerfällt und ich den Eindruck habe, es nützt ja gar nichts. Auf dein Wort hin. Vielleicht bist du Single und sagst, ich habe so viel zu kämpfen und es fällt mir so schwer, aber auf dein Wort hin will ich glücklich sein und dir dienen. Vielleicht bist du verheiratet und hast Kinder und du bist so oft überfordert und du bemühst dich die ganze Zeit, aber du hast nicht den Eindruck, es wird irgendwie besser. Und du sagst zu Christus, aber auf dein Wort hin, ich will dir gehorchen. Ich will weiter lieben, weiter dienen, weiter treu sein. Vielleicht bist du krank und schwach, alt und verlassen, einsam, enttäuscht und verletzt. Es gibt so viele Dinge, was in dir nur schreit, genug gekämpft, Schluss jetzt. Sodass du am liebsten aufgeben möchtest, weil du einfach erschöpft bist und keinen Erfolg siehst und nichts mehr verstehst. Aber der Jünger Jesu sagt, aber Meister, auf dein Wort hin will ich's tun. Ein Jünger ist der, der Jesus nicht bloß Herr und Meister nennt, sondern tut, was er sagt, komme, was wolle und wie schwer es auch ist und was immer ihm abverlangt wird. Ein Jünger handelt nicht einfach nach seinen Gefühlen, nach seinen Wohlbefinden, nach seinem Willen, nach seinen Wünschen, nach seinen Vorstellungen. Ein Jünger Jesu will handeln nach dem Willen des Meisters. Punkt. Jesus sagt in Lukas Kapitel 11, Vers 28, glückselig, die das Wort Gottes hören und befolgen. Bei so einem Leben im Gehorsam gegenüber dem Herrn Jesus wird man gesegnet werden. Gesegnet werden in Fülle. Und man wird Jesus Christus mehr und mehr kennenlernen, tiefer als man ihn je gesehen hat bisher. Und das führt mich zu meinem dritten Punkt. Ein Jünger wird durch sein Gehorsam gesegnet und erkennt den Herrn Jesus Christus dadurch immer besser und dadurch auch sich selbst. Vers 5. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, als sie gehorsam waren, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihre Gefährten in den anderen Boot zu kommen und ihnen zu helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Petrus und seine Kollegen, sie hören auf Christus, trotz allen möglichen Einwänden. Sie werfen die Netze in die Tiefe und der Herr segnet den Gehorsam. Der Herr segnet Gehorsam in Fülle. Er segnet es. Es mag sein, dass du jetzt vielleicht nicht diesen Segen in Fülle sehen wirst. Aber niemand gehorcht dem Herrn und wird dafür nicht gesegnet und reichlich belohnt. Plötzlich, was muss das für ein Geräusch, wie ein Rauschen gewesen sein im Wasser, als plötzlich all diese Fische zusammenkommen und die Netze füllen und diese Netze reißen, zerbersten unter all diesen vielen Fischen. Und sie riefen noch die anderen Kollegen herzu, kommt schnell vorbei. Und sie füllten die beiden Boote und das war alles so schwer beladen, dass sie fast untergingen. Wir reden von einer gewaltigen Menge von Fischen. Wisst ihr, Simon hat schon so einiges von Christus erkannt. Der Herr war ja zuvor schon in sein Haus gekommen und hat seine Schwiegermutter geheilt. Und auch noch viele andere Wunder gewirkt in Kapernaum, haben wir gehört. Und Simon sah den Christus schon als seinen Meister an, denn so benennt er ihn ja hier. Und er gehorcht ihm ja auch. Aber schaut, hier in diesem Moment erkennt er Christus viel tiefer. Denn ein Jünger Jesu erkennt den Herrn Jesus mehr und mehr. Es ist eine Entdeckungsreise, die niemals aufhört. In Christus sind unausschöpfliche Reichtümer. Wir kommen niemals an den Boden dieser Schatztruhe. Wir werden ein Reichtum nach dem anderen herausholen und Christus mehr und mehr erkennen. Ein Jünger ist jemand, der Christus gehorcht und Segen empfindet und erfährt und aber darin nicht einfach auf Lohn und Segen schaut, sondern darauf, Christus mehr und mehr zu erkennen. Durch dieses Wunder wurde Simon in besonderer Weise die Augen geöffnet. Natürlich war ihm klar, was hier geschieht, ist ein Wunder, keine Frage. Simon war vermutlich jahrzehntelang schon ein Fischer und er kannte viele Fischer. Doch nie hatte jemals jemand so etwas erlebt. Sicher alle Fischer kannten irgendwie große Erfolge, von denen man sich erzählte. Jeder hat so seine Stories von besonderen Fischfängen. Aber keiner konnte jemals so etwas berichten. Das, was hier passiert, würde man nicht glauben, wenn man es sich selbst gesehen hat. Allen ist klar, das ist ein Wunder ohne Gleichen. Christus ist auch der Meister über alle Fische. Es gibt diverse Fischarten im See Genezareth. Christus gebietet ihn und sie schwimmen freiwillig in ihren Tod. Sie gehorchen, auch wenn es ihr Ende bedeutet. Die ganze Natur ist ihm untertänig. Er ist wahrlich der Meister über alles Leben. Schau, wie reagiert Simon auf diesen wundersamen Fischfang. Ist er jetzt einfach über diesen großen Gewinn erfreut und sagt, Jackpot, der Fang meines Lebens, und denkt nun an den Verkauf und an den Profit? Nein, scheinbar ist ihm gerade überhaupt nicht zum Feiern zumute. Statt Freude überkommt ihm und die anderen Männer Furcht, Angst und Schrecken. Vers 8. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Simon, der auch Petrus genannt wird, er fällt vor Christus hin zu seinen Knien. Er ist voller Entsetzen. Alle wurden mit großer Angst erfüllt. So auch Jakobus und Johannes. Und Simon Petrus erkennt hier in besonderer Weise, dass Jesus der Heilige Gottes ist. Dadurch wird er zutiefst überführt von seiner Sünde. Vers 8. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Das kennt jeder wahrer Jünger. Jeder, der wirklich Jesus und seine Heiligkeit erkannt hat, kennt das. Jeder, der ihn immer besser erkennt, seine Heiligkeit und Herrlichkeit und Macht, seine furchtgebietende Größe, der wird auch immer mehr seine eigene Sünde und Unfähigkeit und seine jämmerliche Unwürdigkeit erkennen. Simon fällt zu den Knien Jesu. Das ist eine Haltung der Anbetung, der völligen Unterwerfung und Ergebung. Simon hat seine Stellung recht erkannt. Christus ist der Herr, so nennt Petrus ihn hier. Er ist der Herrscher, der Allmächtige. Und Petrus ist nichts im Vergleich zu ihm. Er kniet. Er drückt die tiefste Ehrerbietung aus. Er hat seine eigene Sündhaftigkeit erkannt und er sagt, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Er erkennt, dass dieser Jesus der Heilige Gottes ist und er erkennt, dass er selbst der sündige Mann ist. Er weiß, er ist nicht würdig, vor Christus zu erscheinen, noch dass Christus in seine Nähe tritt. Er ist es nicht würdig, dass Christus ihn so segnet mit diesem Fischfang. Entsetzen erfasst sie alle. All das erinnert einem Bibellehrer an das Erlebnis, was der Prophet Jesaja hatte, als er vor Christus erschien in der Herrlichkeit, wo alles rief, heilig, heilig, heilig. Und als Jesaja die Herrlichkeit Jesu sieht auf seinem Thron, da sprach er, Wehe mir, denn ich bin verloren. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und ich wohne inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen, gesehen. Ja, ein wahrer Jünger erkennt mehr und mehr die Heiligkeit Christi und darum mehr und mehr die eigene Sündhaftigkeit, Unwürdigkeit und Unfähigkeit. Ist das der Fall bei dir? So wächst du in deiner Erkenntnis von der Heiligkeit Christi und erkennst du auch immer mehr, wie unwürdig du ihm eigentlich gegenüber bist? Ist dieser Punkt denn schon gekommen, wo du auf deine Knie gefallen bist, auf dein Angesicht vor diesem heiligen Christus und sagst, ich bin ein sündiger Mann, ich bin eine sündige Frau, ich bin ein sündiges Mädchen, ich bin ein sündiger Junge. Ich habe es erkannt, weil Gott dir gezeigt hat, ein wenig dir davon gezeigt hat, wie heilig und herrlich dieser Jesus Christus ist und wie unwürdig und sündig du eigentlich bist. Christus kennenzulernen, heißt doch immer wieder von diesem tiefen Entsetzen erfasst zu werden. Und ich spreche nicht bloß von der Bekehrung. Diese Momente kommen immer wieder über unser Leben. Dass wir plötzlich durch das Studium der Schrift, durch eine Predigt, durch Mittel, die der Herr nutzt in unserem Leben, plötzlich die Heiligkeit Gottes Christi mehr kennen. Und Entsetzen uns überkommt und wir neu auf unsere Knie fallen. Aber das ist nicht alles. Wenn das alles wäre, dann wären wir bloß traurige und jämmerliche Wesen. Gott sei Dank ist das nicht alles, dass er uns bloß unsere Sünde aufzeigt, indem er uns seine große Heiligkeit vor Augen führt. Nein, wir sehen jetzt viertens und letztens, was wahre Jünger Jesu ebenso erleben dürfen. Viertens. Ein Jünger wird von Christus getröstet und gebraucht. Gebraucht. Vers 10. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Ja, Simon und auch die anderen, sie fürchteten sich sehr. Sie waren ja keine Priester, keine Schriftgelehrten, sie waren einfach raue Fischer mit rauen Sitten, sie waren sündige Männer. Und der Heilige Gottes tritt in ihre Mitte, zu Recht fürchten sie sich. Aber seht die Gnade des Herrn Jesus Christus. Simon ruft aus: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Doch Christus antwortete: Fürchte dich nicht. Ja, Petrus, er fürchtete sich. Aber Christus spricht: Fürchte dich nicht. Du hast nichts zu befürchten. Ich bin nicht gegen dich. Ich werde dich nicht verdammen. Ich bin dir freundlich gesinnt. Ich bin doch in dein Haus gekommen. Ich habe deine Schwiegermutter geheilt. Ich bin in dein Boot getreten. Schau dir all die Fische an. Sie zeugen davon. Nein, ich gehe nicht, Petrus. Ich bin gekommen, um dich zu erlösen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich bin für dich, ich erbarme mich über dich, hab keine Angst. Was wir hier sehen, ist ein Ausspruch der Rechtfertigung allein aus Glauben, die Christus hier zuspricht. Ich werde dich nicht verdammen für deine Sünden. Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Was Petrus noch nicht weiß an diesem Zeitpunkt, ist, was Christus es kosten wird, dass er diese Worte hier sprechen kann zu Petrus. Christus wird später für all die Sünden von diesem Mann, von diesem sündigen Mann, ans Kreuz gehen und die Strafe Gottes tragen. Der Heilige Gottes geht für diesen sündigen Mann in den Tod, damit Christus ihm hier vergeben und ihm diese Worte zusprechen kann. Fürchte dich nicht. Ja, ein Jünger wird stets und immer wieder von seiner eigenen Sünde überführt. Immer wieder. Immer, wenn wir Gottes Heiligkeit, Christi Herrlichkeit mehr und mehr kennen. Und ein Jünger vergießt so manche Träne über so manche Sündhaftigkeit und Unwürdigkeit und Unfähigkeit. Nicht nur einmal, sondern immer wieder. Aber ein wahrer Jünger erfährt auch immer wieder diesen Trost. Diesen gewaltigen Trost, diesen Zuspruch. Aus dem Wort Gottes: Fürchte dich nicht, Christus ist nicht nur heilig und mächtig. Er ist auch gnädig und barmherzig, voller Erbarm, ein mächtiger Erlöser. Jesaja Kapitel 1, wenn eure Sünden rot wie Karmesin sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle sollen sie werden. Micha Kapitel 7, und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Psalm 103, er hat uns nicht getan nach unserem Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten von dem Westen, so hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Christus ist gekommen, um sündige Männer wie Petrus zu erlösen, sie zu retten, ihnen unverdiente Gnade, Vergebung und Annahme zu schenken. Sag, kennst du auch das? Oder kennst du nur ein Überführtsein von Sünde? Nur ein Geplagtsein durch das Gesetz Gottes und seinen Urteilsspruch der Verdammnis? Oder bist du schon durchgedrungen durch seine Gnade, sein Erbarmen zu erkennen? Sein Wort, fürchte dich nicht, weil ich habe alles vollbracht für dich. Möge es so sein, dass wenn du es nicht kennst, dass dieser Friede heute einzieht in dein Herz. Christus tut noch mehr, als bloß zu trösten. Er möchte seine Jünger gebrauchen. Das sehen wir hier in Vers 10. Er sagt nicht nur, fürchte dich nicht. Er sagt nicht bloß, komm, ist gut, geh. Ich werde dich nicht verdammen, aber geh jetzt. Er sagt, von nun an wirst du Menschen fangen. Das erinnert uns auch an Jesaja Kapitel 6, weil nachdem Jesaja das alles sagt, dass er verloren ist und wehe ihm, er hat den Herrn der Herrscher angesehen, er müsste sterben. Daher lesen wir, wie ein Seraphim zu ihm fliegt und seine Lippen berührt mit glühender Kohle aus dem Altar und sagt, deine Schuld ist gewichen, deine Sünde ist gesühnt und erhält Vergebung. Aber das ist nicht alles. Der Herr vergibt nicht und tröstet nicht nur, er gebraucht auch. Und gleich danach in Jesaja 6 kommt diese Stimme des Herrn, die sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Und da sprach ich, Jesaja, hier bin ich, sende mich. Und Petrus hört diese Worte, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fischen. Christus vergibt nicht nur, er beruft auch zum Dienst. Simons neuer Beruf lautet Menschenfischer. Von nun an wirst du Menschen fangen. Und das Wort fangen hier ist nicht dasselbe Wort, das vorher benutzt wird. Wörtlich übersetzt könnte man sagen, von nun an wirst du Menschen lebend fangen, lebendig fangen. Es geht nicht darum, Menschen wie Fische zu fangen, die dann sterben sollen. Es geht nicht um einen Fang zum Tode, zum Verderben. Es geht um eine Rettungsaktion. Petrus soll Menschenfischer sein, nicht um Menschen zu verderben, sondern um Menschen hineinzuretten in das ewige Königreich Gottes, hin zum ewigen Leben. All das, was Petrus hier erlebte, was er sah, spricht davon, dass Christus in sein Boot stieg und plötzlich kommt eine große Menschenmenge zu ihm, die ihn hören wollen. Dass er diesen gewaltigen Fischfang sieht, wo die Netze rissen und das Boot beinahe unterging. Hinter all dem steckt eine Lektion, eine visuelle Lektion für ihn. Petrus und Jakobus und Johannes, ihr seid berufen zu gehen, hinauszugehen. Zur Tiefe, in die Tiefen der Welt. Geht in alle Welt hinaus, werft eure Netze in die Tiefe. Und sammelt für den Herrn Menschen. Er hat unzählige erwählt vor Grundlegung der Welt. Und er wird sie alle sammeln und nicht einer wird fehlen. Er wird viele fangen, sodass die Netze voll sind. Nur dass man den Eindruck hat, die Schiffe gehen beinahe unter. Was denkt ihr wohl? Wie haben sich Petrus und wie hat sich die Gemeinde gefühlt, als sie in Pfingsten die Netze des Gotteswort auswarfen und plötzlich 3000 Menschenseelen zum Glauben kamen und eingeholt wurden. Es hat sich fast so angefühlt, als würde die Gemeinde vor dieser Last untergehen. Christus will dieses Wunder tun. Er möchte uns selige Menschen wie Petrus, sündige Menschen. Er will sie retten, hinein in sein Königreich. Und er möchte Petrus und die anderen dazu gebrauchen. Welch eine Gnade. Nur die Gemeinden, doch wir haben ständig damit zu kämpfen, dass wir den Eindruck haben, wir haben die ganze Nacht geschuftet. Wir haben gearbeitet und keinen Fisch gefangen. Straßenevangelisation oder bei der persönlichen Evangelisation. So manche bei euch in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Uni, in der Schule oder sonst wo auch immer. Gefühlt haben wir geschuftet, ohne Erfolg. Ja, aber wir sagen dennoch als Jünger, auf dein Wort hin. Auf dein Wort hin. Wir gehen wieder. Du hast es uns aufgetragen. Christus könnte es so einfach machen, dass die Fische alle einfach von alleine ins Boot springen. Nein, er hat gesagt, wir sollen uns aufmachen zu den Tiefen dieser Welt. Und das kostet Mühe. Bist du Teil dieser Arbeit? Nein, wir sind nicht Apostel. Aber sind wir nicht Teil davon, diesen großen Missionsauftrag zu erfüllen? Und manche von euch denken, ich bin einfach zu sündig. Wie sollte der Herr mich nutzen und gebrauchen? Und schau doch. Jesus, der Heilige, erwählt einen sündigen Mann. Einen sündigen Mann. Und er macht ihn zu seinem Apostel, zu einem gewaltigen Werkzeug, um viele Seelen zu retten. Verstehst du? Gott macht aus sündigen, unnützen Menschen begnadigte Nützliche. Darum lass dich gebrauchen. Und wisst ihr, wenn man so einen Fang seines Lebens gemacht hat, dann bedeutet das, dass man jetzt das Geschäft seines Lebens macht. Man möchte jetzt meinen, Petrus, Jakobus und Johannes, die feiern jetzt erst einmal und verkaufen die Fische und ihr Fischereibetrieb, der macht sich jetzt einen Namen im ganzen Land. Ich meine, das war der Fang des Jahrhunderts, wenn nicht des Jahrtausends. Das müsste eigentlich ins Guinness-Buch der Rekorde eingetragen werden. Aber wisst ihr, diese Männer schauen gar nicht mehr auf den Fang. Ist euch das aufgefallen hier im Text? Das alles ist plötzlich so nebensächlich. Durch den Fischfang haben sie Christus mehr erkannt und das ist, was zählt. Allein auf ihn sind jetzt ihre Augen gerichtet, Vers 11. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Das war keine einfache Sache, alles stehen und liegen zu lassen. Ihren Betrieb, ihre Karriere, ihr altes Leben einfach so hinter sich zu lassen. Aber sie haben Christus erkannt. Und das Verlangen, bei ihm zu sein und ihm zu dienen und von ihm zu lernen, ist größer als alles, was sie bisher kennengelernt haben. Sie sind wahre Jünger. Jünger, die auf Jesu Worte hören wollen und ihm auch gehorchen wollen. Die dann auch erleben, dass sie gesegnet werden, weil sie tun, was er sagt. Jünger, die Jesus Christus immer tiefer erkennen. Und auch wenn es schmerzhaft ist oftmals, weil er uns überführt. Er sagt in seinem Wort, alle, die er liebt, überführt und züchtigt er. Aber wahre Jünger sind auch die, die auch sogleich getröstet werden. Die tiefer und tiefer wachsen in der Erkenntnis seiner Gnade. Und die er dann auch gebraucht, zur Ehre seines Namens. Um noch weitere Menschen zu ihm zu führen. Auf dass noch weitere Menschen seine große Gnade erleben und gefangen werden. Lebendig gefangen für das ewige Leben. Jünger sind solche, für die Christus das Wichtigste in ihrem Leben geworden ist. Ja, möge all das auf dich zutreffen. Glückselig bist du, wenn es so ist. Du gehörst dann zu Christus. Das heißt, er hat dich gefangen. Er hat dich gefangen. Aus lauter Gnade. Nicht um dich zu verderben, sondern um dich in das ewige Leben zu führen. Du bist sein. Welch eine Gnade. Gelobt sei Jesus Christus, der Heilige Gottes. Amen.
Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus, du Heiliger Gottes, durch den die ganze Welt gemacht ist, auf den die ganze Schöpfung hört und auf dessen Befehl hin sie tut, was er sagt. Wir beten dich an und wir preisen dich für dein großes Erbarmen und deine große Gnade, dass du Mensch geworden bist, um Menschen zu retten von ihren Sünden und von dem kommenden Zorn. Und wir danken dir, dass wir dich sehen durften in dieser Geschichte, die sich zugetragen hat vor 2000 Jahren. Und dass wir immer noch heute davon lernen dürfen. Und so beten wir, dass wir solche sind, denen wirklich gelegen ist an deinem Wort, die dein Wort lieben, die es hören wollen und müssen. Ja, die selbst Beschwerden auf sich nehmen, weite Wege auf sich nehmen, aber die kommen zu dir, um zu hören und zu lernen von dir. Wir beten für die in unserer Mitte, bei denen dieses Verlangen, diese Liebe zu deinem Wort, diese Freude über dein Wort vielleicht nachgelassen hat, dass du sie auch stärken mögest. Ja, dass wir alle dein Wort noch mehr lieben. Ja, wir beten, dass sie aber nicht nur solche sind, die dein Wort hören. Denn das allein ist nichts. Sondern dass wir auch solche sind, die dein Wort glauben und tun. Denn viele Tausende haben dein Wort gehört und haben doch geschrien, kreuzige ihn. Und wir wollen solche sein, die dein Wort hören und die danach tun. Herr, und wenn dein Wort scheinbar gegen alle Vernunft geht, wenn wir so viele Gegenargumente haben, so viele Gründe, warum wir doch dein Wort nicht tun können in unserer Situation, warum es doch gar keinen Sinn macht, dein Wort jetzt zu tun, Herr, lass uns sprechen, wie Petrus, auf dein Wort hin will ich's tun. Und wenn wir dein Wort tun, dann lass uns erleben, wie wir reichen Segen erleben, Herr. Wie wir gegen allen Verstand, gegen das bessere Wissen vielleicht, wie wir Netze einholen können, die reißen, weil sie so voll sind. Ja, so viel Segen, dass wir ihn kaum ertragen, kaum fassen können. Ja, aber wir beten nicht, Herr, um natürlichen Segen, um großen Reichtum. Wir beten um geistigen Segen, dass wir dich immer mehr erkennen, dass wir erleben dürfen, dass wenn wir dein Wort hören und es im Glauben tun, dass du tatsächlich deine Verheißungen erfüllst und dass wir so immer mehr an dich glauben, dir immer mehr vertrauen. Wir beten das für unsere Gemeinde, Herr, dass wenn wir dein Wort verkündigen und wenn wir es alle glauben und wenn wir alle dein Wort auch tun wollen, dass wir auch erleben dürfen wie an Pfingsten, dass tatsächlich so viele Menschen auch kommen, dass, ja, Herr, dass die Gemeinde es kaum tragen kann, dass du viele retten mögest. Und dann wünschen wir uns auch, dass du uns durch all diese Dinge, durch das Hören deines Wortes, durch das Tun deines Wortes, durch das Erleben deines Segens, dass sich deine Verheißungen erfüllen und wir dich immer besser kennenlernen, dass das alles dazu führen möge, dass du uns auch gebrauchen kannst. Dass wir getröstet sind, dass wir zufrieden sind, dass wir uns freuen in unserem Herrn und uns nicht fürchten müssen, weil wir erlebt haben, was du für ein guter Herr und Meister bist. Und dass du uns dann gebrauchst, dass wir nützlich sind in deinem Reich. Dass wenn du uns gefangen hast und uns so viel Gutes gibst, dass auch wir die Netze auswerfen, dass auch wir Menschenfischer werden, dass auch wir arbeiten für dich. Und wir beten, dass wir erleben dürfen, wie du uns auch darin segnest, dass Menschen zum Glauben kommen, dass die Gemeinde voll wird und du immer mehr hast, die dein Wort lieben und die es tun und die dich und deinen Segen immer mehr erkennen und die wieder für dich arbeiten, sodass du alles in allem bist und dein Name geehrt ist bis an alle Enden der Erde. Denn du bist würdig, dass man dich ehrt. Denn du bist der wahre Herr und Meister, der Schöpfer, der Herr über alles. Gepriesen seist du auch in unserer Mitte und in unserem Leben. Gepriesen bis in Ewigkeit. Amen.